Dachvibes. Dachvibes.
Der B2B FMCG Expertentalk. Sie war viele Jahre für eine der bekanntesten Brands im Bereich Rasur tätig. Mittlerweile arbeitet sie sehr erfolgreich als Marketingberaterin. Über einen interessanten Perspektivwechsel und ihre Leidenschaft für das FMCG-Geschäft. Carolina Anacker. Viel Spaß.
Hallo Caro.
Hallo Daniel, hallo Finn. Freut mich, heute hier zu sein.
Ja, schön, dass du bei Dachvibes bist. Caro, mein Eindruck ist, dass du auf Herstellerseite in den Bereichen Brandmanagement überwiegend weibliche Kolleginnen hattest oder im Bereich Marketingmanagement. Uns ist aufgefallen, die meisten Experten-Talks sind doch immer noch sehr männlich besetzt. Und du bist tatsächlich unser erster weiblicher Gast in der Dachvibes-Reihe. Was muss sich ändern?
Also erstmal würde ich sagen, kann ich das auf jeden Fall so bestätigen, was da dein Eindruck ist. Wobei auch in den letzten Jahren schon tatsächlich der erste Shift stattgefunden hat. Also auch gerade im Bereich Marketing Management gab es dann doch vermehrt männliche Kollegen, was natürlich auch sehr wichtig ist, um da so ein bisschen verschiedene Perspektiven reinzubringen. Und was jetzt so die Experten-Talks betrifft, auch da würde ich sagen, sind wir eigentlich schon auf einem ganz guten Weg. Es gibt natürlich jetzt so die ganz Großen, die da die Vorreiter sind, beispielsweise Alissa von Pure Lay, die eben sehr bekannt ist, oder Verena Pauster. Aber wahrscheinlich würde ich sagen, liegt es auch einfach immer noch so ein bisschen am Selbstbewusstsein und am Selbstverständnis der Frauen. Also, dass wir vielleicht auch einfach es noch nicht so gewohnt sind, in den Mittelpunkt zu treten, sondern wir immer so die fleißigen Manager im Hintergrund sind, die alles regeln, alles zusammenhalten. Aber eben nach außen diese Repräsentation vielleicht noch etwas lernen müssen. Und deshalb freue ich mich auch umso mehr, heute hier sein zu dürfen und vielleicht auch für weitere weibliche Expertinnen den Weg ebnen zu können.
Du kommst von Brandseite und bist von Solingen nach Düsseldorf gewechselt, aber nicht vom Thema Rasur zum nächsten großen FMCG-Konzern, sondern du hast die Seite gewechselt, komplett. Was machst du jetzt?
Ich arbeite jetzt seit knapp 2 Jahren als Senior Marketing Consultant für eine kleine Beratungsboutique, Roots Brand Strategy Consultants. Und wir beraten eben die großen FMCG-Hersteller und Retailer, von denen ich ursprünglich komme, auf diversen Marketing-Themen, um gemeinsam mit ihnen ihre Marketingwirksamkeit zu steigern, überhaupt sichtbar zu machen, weil das natürlich heutzutage immer noch ein sehr großes Problem im Marketing ist und auch immer noch diese Vorurteile herrschen, dass Marketing ja irgendwie nur so der Kostenverursacher im Unternehmen ist. Und dafür sind wir eben da für unsere Kunden, um das so ein bisschen zu tackeln und die andere Seite zu zeigen und eben auch die großen Erfolge vom Marketing und die große Wirkung sichtbar zu machen.
Wir hatten ja in der ersten Dachvibes-Folge den Buchautor und POS-Experten Matthias Würges zu Gast. Mit seinem Buch »So geht Shopper-Marketing« füllt er eine Lücke in der Vermittlung von FMCG-Wissen, speziell im Bereich Trade-Marketing. Auf welche Lektüre konntest du eigentlich in der Vorbereitung auf deine FMCG-Zeit zurückgreifen? Beziehungsweise was war deine Bibel in Anführungszeichen im Bereich Sales Development aus Herstellersicht?
Tja, da muss ich tatsächlich erstmal nachdenken und eventuell auch gestehen, dass ich, was jetzt die Lektüre oder in Form von Büchern betrifft, gar nicht mal so belesen bin. Ich habe eher für mich festgestellt, dass schnell konsumierende Inhalte und vor allem auch aktuelle Inhalte das sind, was mich am meisten weiterbringt. Das heißt, ich lese wahnsinnig gerne Studien, auch schon damals und jetzt aktuell immer noch, weil ich mich auch sehr mit dem Thema Wirtschaftspsychologie auseinandersetze. Und da sind natürlich das Primärforschung das A und O, um Wissen zu generieren. Oder beispielsweise natürlich Podcasts mit Experten, Experten-Talks, auch immer ganz vorne dabei, weil ich eben festgestellt habe, dass heutzutage Marketing so wahnsinnig schnelllebig ist und immer schnelllebiger wird, dass Lektüre oft überholt ist. Womit ich jetzt natürlich gar nicht das Buch angreifen möchte. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe natürlich die Folge auch gehört und werde auf jeden Fall mal reinlesen, weil Shopper-Marketing auch immer noch, finde ich, ein wahnsinnig wichtiger Bereich im Marketing ist. Aber wie gesagt, für mich selber bin ich eben ein Riesenfan davon, aktuelle, schnell verändernde Medien zu konsumieren und da mein Wissen draus zu ziehen.
Was würdest du heute als deine DNA beschreiben? Ist die Frage zu Smalltalk-mäßig oder?
Ich denke, das ist sogar eine sehr interessante Frage und die Antwort klingt jetzt vielleicht etwas banal, aber ich würde sagen, meine DNA, meine große Leidenschaft ist das Thema Kundenorientierung, was eigentlich natürlich selbstverständlich ist und auch jeder immer von sich behauptet, das zu leben und das gut zu finden und wichtig. Aber meiner Erfahrung nach ist es heutzutage immer noch sehr, sehr unterrepräsentiert. Also, und es war schon damals auf der Herstellerseite so. Also erzähle ich immer gerne von quasi unser größtes Highlight zu der Zeit war der Launch von dem Wilkinson Intuition Complete. Der erste offizielle Damenrasierer für die Intimrasur. Und das Spannende daran war, dass das Produkt an sich keine Innovation war. Es waren 5 Klingenrasierer. Die Klinge und den Griff hat es auch so schon am Markt gegeben. Aber was eben das Interessante war, ist, dass wir uns vorher sehr, sehr stark mit dem Konsumenten-Need auseinandergesetzt haben. Und alleine diese Positionierung und die Kommunikation, dass dieser Rasierer besonders gut ist für Intimrasur bei Frauen, hat das Ganze eben zum Erfolg gemacht. Und das kann man eben nur erreichen, indem man sich wirklich mit Kunden auseinandersetzt, indem man kundenorientiert denkt und danach eben handelt. Und das ist jetzt auch, würde ich sagen, immer noch im neuen Job das A und O und was mir auch persönlich immer besonders wichtig ist, immer vom Kunden aus zu kommen. Und das predigen wir auch oder eben vom Konsumenten aus natürlich, weil unsere Kunden ja die anderen Hersteller oder eben Retailer sind. Und das ist auf jeden Fall mein absolutes Highlight und auch mit einer der Gründe, weshalb ich mich für diesen Step entschieden habe, weil eben dort der Fokus so groß darauf gelegt wird, auf die Analyse. Wir sind wahnsinnig insights-orientiert und von uns aus schlagen wir nichts vor, was nicht irgendwie validiert ist und was nicht wirklich einen Kunden nie trifft. Was aber, wie gesagt, heutzutage leider noch nicht selbstverständlich ist. Wir sehen es halt eben auch oft bei Kunden, die das Ganze so bestätigen und sagen, ja, finden wir auch, Kunde ist wichtig, Kundenorientierung finden wir super, aber Analysephase haben wir eigentlich keine Lust drauf, mach doch einfach mal die Markenpositionierung aus dem Reagenzglas. Und das ist jetzt wirklich aktuell auch ein Praxisbeispiel, wo wir drum gebeten werden, quasi diese Kundenorientierung, diese Insights-Phase zu überspringen, sondern direkt in die Strategieentwicklung zu gehen. Und das ist eben auch dann so ein bisschen mein persönliches Anliegen, mein persönlicher Ehrgeiz, das Ganze zu tackeln und eben doch nochmal in die Überzeugung zu gehen und aufzuzeigen, wie wichtig es ist und wie erfolgsversprechend letztendlich. Deshalb würde ich sagen, meine DNA, Kundenorientierung.
Ja, sehr spannendes Beispiel mit dem neuen Rasierer von Wilkinson. Wie ist denn da dein Eindruck in den letzten Jahren, dadurch, dass du jetzt ja das Beispiel gebracht hast, dass man als Marke auch immer individuelle Produkte vielleicht bringen muss, um die verschiedenen Zielgruppen noch besser zu erreichen. Hast du das Gefühl, dass es deutlich komplexer geworden ist in der Realität oder liegt das vor allem an der Wahrnehmung, weil man einfach heutzutage viel, viel mehr messen kann?
Also ich glaube, es gibt keine pauschale Antwort auf die Frage, sondern es hängt eben wieder alles von den Kundenbedürfnissen ab. Und zwar haben wir nämlich auch damals oft erlebt, dass Produkte einfach aus einem Innovationsdrang entwickelt wurden, ohne dass sie wirklich auf Kundenneeds gestoßen sind. Also gerade auf Seite der männlichen Zielgruppe, also im Bereich Herrenrasur, ist es tatsächlich eher so, dass weniger mehr ist. Es geht um die paar Basics, die Features, die sein müssen, beispielsweise gründliche Rasur, möglichst ohne sich zu schneiden. Und alles drumherum ist eher verwirrend oder stößt sogar eher auf Ablehnung der Konsumenten. Das heißt, es gibt sicherlich Segmente, wo es deutlich komplexer geworden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Ernährungsbereich der Fall ist. Also das bekommen wir ja auch aktuell bei einem großen internationalen Foodhersteller auf Kundenseite eben mit, der schwer damit zu kämpfen hat mit allen möglichen Vorlieben in Geschmacksrichtungen, Unverträglichkeiten, Präferenzen. Aber ich glaube, es gibt auch immer noch die Unternehmen oder die Branchen, wo es wichtiger wäre, sich auf die Basics zu konzentrieren und auch eben das zu kommunizieren, anstatt jetzt aus einem reinen Innovationszwang immer neue Produkte zu entwickeln und zu launchen. Aber auch da wieder ist das Wichtigste der Kundenfokus. ich muss mich eben erst genau mit meiner Zielgruppe auseinandersetzen, um zu wissen, was für mich der richtige Weg ist.
Ja, ja, sehr spannend, was ich auch in letzter Zeit oder was für Daniel ich spannend verfolgen ist, dass es ja auch teilweise so ist, dass ältere Marken mal vom Markt genommen werden, weil sie einfach nicht mehr gekauft werden, weil sie vielleicht auch nicht geschafft haben, sich konstant an die Zielgruppe anzupassen, mitzuwachsen, mitzualtern, muss man ja auch sagen, bei einigen Firmen. Und dann gibt es ja jetzt vor einigen Wochen das Beispiel ganz präsent Punica, was hier erst vom Markt genommen wurde, jetzt wieder gelauncht wird. Oder auch mal allgemein bei Getränken hattest du zum Beispiel auch mal einen LinkedIn-Post, habe ich gesehen, von Gönnergy. Es gab jetzt den Brati von Capital Bra, der laut Angaben von Unibev über 80 Millionen Mal verkauft wurde in 2 Jahren. Wie siehst du das Thema? Also als Marke sollte man auch mit Influencern zusammenarbeiten? Ist das wirklich so nachhaltig? Und ja, wie schafft man es einfach, den Kontakt zur jungen Zielgruppe als Marke zu halten?
Also was den Kontakt zur jungen Zielgruppe betrifft, da sind Influencer, würde ich sagen, pauschal eigentlich immer der gute Weg, vorausgesetzt man findet den richtigen Partner für sein Produkt, der auch zur Marke passt und das Ganze glaubwürdig präsentieren kann. Ob es jetzt immer ein Selbstläufer ist, das wage ich zu bezweifeln. Und das habe ich ja auch damals schon in meinem Post, den du gerade angesprochen hast, erklärt, was auch teilweise etwas kontrovers aufgefasst wurde. Aber ich bin der Meinung, das Produkt muss trotzdem stimmen. Nur weil ich einen bestimmten Markennamen oder das Gesicht einer Marke habe, garantiert mir das noch nicht langfristig Erfolg. Es kann natürlich oder es wird wahrscheinlich zu einem anfänglichen Hype führen, wie es ja auch eben bei Gönnergy von Montana Black der Fall war. Aber, und das ist ja auch das große Fragezeichen, was ich gestellt habe, ist es wirklich langfristig, wenn das Produkt nicht gut ankommt? Das heißt, wenn die Qualität nicht überzeugt oder wenn der Geschmack nicht überzeugt, dafür sind wir, glaube ich, heutzutage auch alle zu aufgeklärt, als dass wir uns nur von dem Markennamen oder nur von dem Gesicht blenden lassen. Das heißt, es muss immer eine Kombination stattfinden. Wenn ich ein gutes Produkt habe, an das ich glaube, was den Need meiner Zielgruppe trifft, und das Ganze dann beispielsweise verlängere durch eine hippe, junge Marke oder eben auch das Gesicht eines Influencers, dann kann es auf jeden Fall ein sehr gutes Erfolgsrezept werden.
Ja, ja, und was man in dem Bereich sieht, auch mit den Influencer-Brands, dass es da ja jetzt auch immer höhere Anforderungen gibt. Also es ging ja dann wirklich Schlag auf Schlag, als dann die ersten Influencer gesehen haben, okay, mit Capital Bra, der wäre ja so der Erste, der das richtig groß gemacht hat, das funktioniert. Dann kamen ja gefühlt in einem Jahr 10 Getränke auf den Markt. Und Shirin David, die ja 20 Millionen Erstbestellungen generiert hat, die dann aber, so fand ich es, wirkte relativ professionell, das war ja, glaube ich, von der Krombacher Tochter abgewickelt, dass die dann auch schon eine Strategie hatten für was Längerfristiges, dass sie dann noch so ein Hart-Selzer-ähnliches Produkt noch auf den Markt gebracht hat, noch so den Eistee nochmal mit Alkohol versetzt hat. Bei anderen Filmen sieht man ja auch neben Getränken, dass sie ja noch irgendwie Kaugummis oder sowas launchen. Von deiner Sicht her, wie, wenn du jetzt eine Influencer-Marke aufbauen würdest, wie weit in die Zukunft würdest du die denn schon planen? Ist das ein Jahr Fokus, 3 Jahre Fokus? Würdest du auch schon dann überlegen, dass du vielleicht mit 2 Sorten startest, dann innerhalb von einem Jahr 2, 3 Sorten ergänzt oder vielleicht nochmal eine Produkterweiterung auf eine andere Kategorie gehst? Und natürlich auch von den Retailern, bei welchen Retailern würdest du das vielleicht launchen und würdest du es direkt ganz groß launchen, vielleicht auch exklusiv? Das sieht man ja bei Kaufland mit Crispy Rob, mit den Chips oder mit Heger, mit den Kaugummis. Also ja, das ist, glaube ich, eine spannende Möglichkeit für Marken. Wie schätzt du das ein?
Da waren jetzt auf jeden Fall viele Unterfragen. Ja. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Also als allererstes ist natürlich die Zielstellung der Marke und des Unternehmens wichtig. Möchte ich jetzt wirklich nur einen aktuellen Hype ausnutzen und kurzfristig auf diesen Trend aufspringen, dann reicht vielleicht auch erstmal das eine Produkt. Generell ist es für eine Marke oder auch für Platzierungen bei Händlern natürlich immer hilfreich, eine Range aufzubauen. Das erleben wir jetzt auch gerade bei einem Kunden, der im Süßwaren-Business tätig ist und auch versucht, in gewisse Märkte reinzukommen, wo es aber Restriktionen gibt, dadurch, dass es aktuell nur eine Produktmarke ist, aber eben Händler heutzutage oft für so eine Platzierung auch einfach die Range fordern. Das heißt, das kann eigentlich nie verkehrt sein, beispielsweise direkt aufgestellt zu sein in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Persönlich würde ich sagen, alles, was unter einer Marke gelauncht wird, braucht auch immer einen gemeinsamen Anker. Das heißt, mit welcher Glaubwürdigkeit kann ich vielleicht Chips oder Kaugummis und gleichzeitig Energy Drinks unter einer Marke launchen? Es sei denn, es gibt irgendein Thema, was alles verbindet. Ich denke, es kommt jetzt vielleicht noch nicht aus dem Influencer-Bereich, aber ich denke, Share ist ein super Beispiel dafür. Die es schaffen, sowohl Büroartikel als auch Seifen oder eben Lebensmittel unter einer Marke zu verankern, weil sie einfach diesen Aspekt der Corporate Social Responsibility haben, weil sie ja eben für jedes Produkt spenden und eben soziales Engagement zeigen. Das heißt, wenn es so einen Anker gibt, dann ist es auch sicherlich bei einer Influencer-Brand möglich, sich relativ breit aufzustellen. Ansonsten würde ich sagen, fehlt einfach auch wieder die Glaubwürdigkeit. Also auch da wieder, der Influencer alleine reicht meiner Meinung nach nicht aus, wenn das Konzept dahinter nicht stimmt.
Mal ganz kurz von der Seite, weil du das Beispiel Share ansprichst. Auf der OMR gab es auch eine Masterclass, die sehr spannend war, wo auch Ben Unterkofler zu Gast war und wo es auch um das Thema ging, Haltung ist Handlung. Und das Thema Glaubwürdigkeit ist, denke ich, du sagtest, wir dürfen die Konsumenten nicht für dumm erklären, die sind aufgeklärt. Ein ganz, ganz essentielles Thema und ein sehr spannendes Thema, worüber es sich wahrscheinlich einfach nachzudenken lohnt.
Ja, und bei Share, das ist ja auch ein sehr, sehr positives Beispiel, finde ich, weil die von Anfang an, soweit ich mich erinnern kann, bei DM und bei Rewe Listung bekommen haben, sofort präsent waren und die das aber auch aus der Kundenwahrnehmung, glaube ich, in einem vernünftigen Tempo aufgebaut haben, jetzt bezüglich der Produkterweiterung, nicht, dass man direkt mit 20 Produkten in den Markt gelauncht ist, sondern wie du gesagt hast, halt Stück für Stück. Vielleicht da auch nochmal ein kleiner Subtrend, was ja auch viele Firmen gerade probieren, ist, dass sie ihre MitarbeiterInnen zum Sprachrohr des Unternehmens machen möchten, hinsichtlich Employer Branding, dass sie sich als attraktiven Arbeitgeber vorstellen möchten, dass sie einfach ihre Werte dadurch auch vermitteln können. Wie siehst du das Thema? Sollte man das als Marke nutzen? Worauf müsste man da achten?
Also im Endeffekt ist das Ganze ja auch nur eine Abwandlung von Influencer-Marketing, die sogenannten Corporate-Influencer. Kann auch sehr, sehr erfolgsversprechend sein, wie im Influencer-Marketing generell. Es ist einfach aus psychologischer Sicht ein wahnsinnig spannendes Phänomen, jemanden als Modell zu präsentieren, der Sympathie und überträgt und die eigenen Werte vertritt, wenn es sich denn auch mit dem restlichen Bild des Unternehmens deckt, sag ich mal. Wir haben einen Kunden, der das Ganze auch sehr, sehr stark lebt. Und es kommt auch sehr, sehr gut an aus unserer Erfahrung bei den Konsumenten, solange das Bild vor Ort eben dann auch stimmt. Wir haben es im deutschen Markt eben so erlebt, dass sich das alles deckt. Aber auch in anderen osteuropäischen Ländern scheint diese Schere wohl sehr groß zu sein zwischen dem Bild, was nach außen geliefert wird, auch eben durch diese Corporate Influencer, und dem tatsächlichen Bild, was dann in den Filialen vor Ort herrscht. Und das ist natürlich dann eigentlich der Worst Case. Und dann kann man sich die Aktivierung, die Aufmerksamkeit sparen, wenn es dann vor Ort nicht gelebt wird. Also auch da wieder muss es natürlich richtig umgesetzt werden, damit das Ganze funktionieren kann.
Das bringt mich zu einer Assoziation jetzt, zu einem persönlichen Einkaufserlebnis am Wochenende bei Kaufland, wo ich dann wirklich eigentlich nur noch zahlen wollte und am Checkout war. Und ich gefragt wurde, ob ich denn die Kaufland-Card hätte und ob ich denn nichts sparen möchte. Und dann hat sie mir das so toll erklärt, die Person in dem Fall, und hat das auch so gelebt und hat mir das versucht, schmackhaft zu machen. Das wäre ja eigentlich auch fast gelungen. Ich denke, das ist auch ein gutes Beispiel, wie man heutzutage Marketing auch über die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchführen kann.
Ja. Und es scheint ja auch nachhaltig Eindruck bei dir hinterlassen zu haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dich auch wesentlich länger daran erinnerst, als beispielsweise eine Ad, die dir in irgendeinem digitalen Medium ausgespielt wurde, wo wir auch so ein bisschen beim Thema Personalisierung im Marketing sind, was auch absolut eins meiner Favorites ist, was eben immer mehr an Bedeutung gewinnt, weil dieser persönliche Kontakt eben und auch die Nähe zur Marke etwas Unersetzliches sind. Und auch gerade heute in der digitalen Welt, wo alles ja eigentlich eher distanzierter ist und eher unpersönlicher ist, dass das eigentlich die Erfahrungen sind, die wirklich noch den Unterschied machen können.
Was uns wieder zu dem Buch führt, was Matthias geschrieben hat, wo er nämlich dezidiert darauf auch eingeht, indem er eben sagt, je digitaler unsere Welt wird, desto größer wird die Gegenbewegung, die mehr Natürlichkeit erfordert. Das ist recht interessant, das Phänomen. Ich glaube, da wird es auch noch mehr Studien geben, die Caro dann analysieren wird.
Und natürlich dann gerne meine Erkenntnisse mit euch auf LinkedIn teilen werde.
Perfekt. Also das war nochmal ja, nochmal ein guter Hinweis, also schaut dann auf jeden Fall vorbei. Wir werden ja die Folge entsprechend auf LinkedIn veröffentlichen. Wir berichten auch immer über spannende Neuigkeiten von unseren Gästinnen, wenn wir da was sehen. Und ich glaube, es waren viele spannende Einblicke mit dabei. Wir können, glaube ich, festhalten, dass es ein sehr spannendes Feld ist, dass man da als Marke, als Retailer sich mittlerweile echt gut überlegen muss, wie man sich positioniert. Aber ich glaube, wenn man sich gut positioniert, gibt es ja auch wirklich sehr, sehr viele erfolgreiche Beispiele in den letzten Jahren, dass es dann auch sehr positiv von allen Seiten angenommen wird.
Definitiv, das kann ich so unterschreiben.
Vielen Dank, Caro. Und wir sehen uns hoffentlich wieder. Schön, dass du bei Dachvibes warst.
Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com. Dachvibes.